ARD.
Mein Name ist Miguel Allen Poe Bitsky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum War of the Worlds Hörspiel.
Mein Name ist Caroline Mortz und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Jeff. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, eurem Podcast vom gruseligsten Ort des Internets, der ARD-Audiothek.
Oh, Nebelschwaden umgeben die ARD-Audiothek und die Untoten.
Mal kleine Schauer über den Rücken.
Ja, die Untoten sind draußen unterwegs und schreiben Bücher darüber, dass man nichts mehr sagen darf heutzutage. Es ist gruselig.
Gruselige Zeiten sind angebrochen. Ja, zweimal haben wir es schon gemacht, damit ist es Tradition eigentlich. Es ist wieder Zeit für eine Halloween-Spezialfolge von Too Many Tabs. Miguel, bist du schon spooky drauf?
Es geht. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen spookiger drauf, muss ich sagen.
Okay.
Weil wir haben ja hier in den letzten Halloween-Folgen schon besprochen, dass mir das Fest durchaus am Herzen liegt. Aber ich muss sagen, im Erwachsenenalter kommt es immer so überraschend, weil man nicht so drauf vorbereitet wird wie auf Weihnachten oder so, wo quasi 4 Wochen vorher schon, wo man mit Mariah Carey All I Want for Christmas Is You zugeballert und erinnert wird, dass man gefälligst Geschenke zu kaufen hat. Sodass ich immer vergesse, Halloween zu feiern und quasi kurz vorher Lust bekomme, das zu zelebrieren. Mhm. Aber dann ist nicht mehr genügend Zeit da, um eine Party zu organisieren, um ein Kostüm, was irgendwie halbwegs aufwendig ist, sich anzuschaffen und
ja,
so weiter und so
Jahr
fort.
Letztes Jahr hast du doch alle in der Firma hier mit faulen Eiern beschmissen.
Ja.
Da hast du doch gefeiert.
Da war ich als Frankenstein verkleidet. Als Latti Frankenstein war ich
da.
Ja, nee, also ich wünschte, ich würde das mir mal besser vornehmen und besser planen. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das jetzt ähnlich wie bei meiner Blondierung? Kündige ich das jetzt einfach hier im Podcast an, damit so manifestiert ist, dass ich nächstes Jahr eine kleine private Halloween-Party feiern möchte, wie Heidi Klum.
Die sich gewaschen hat.
Die sich aber gewaschen hat. Würdest du da kommen?
Da würde ich kommen.
Als was? Was
würdest
du
überlegen, ob es dann auch Heidi Klum-artig, ob es dann so ein krasses Kostüm irgendwie geben muss oder ob ich da rausgehalten werde, ob das quasi Too Many Tabs. Wir haben ja einige Tabs hier liegen, die sich da anbieten würden.
Oh, wir müssten mal eine Too Many Tabs Halloween-Party machen, wo man sich nur als Tabs verkleiden kann.
Das können wir jetzt nicht versprechen im Podcast, weil dann haben wir einen Haufen Arbeit.
Sind wir jetzt gerade drauf gekommen?
Ja.
Nee, aber meine private Halloween-Party. Also ich würde da viel mit Dekoration arbeiten, natürlich ein bisschen klassisch, aber ich würde auch versuchen, hier und da ein paar Easter Eggs von so vielleicht ein paar nerdigen Filmthemen einzuarbeiten. Ich weiß noch nicht genau, als was ich verkleidet gehen würde.
Ich komme nicht, wenn es diese Würstchen gibt, wo so eine Mandel als Fingernagel und Ketchup als Blut dran ist. Das
Nein,
ekelhaft.
Das ist zu basic.
Ja.
Das ist zu basic. Da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen.
Ja,
als ich als Kind mal Süßigkeiten sammeln war mit meinem kleinen Cousin, da war ich schon ein bisschen älter und ich bin mit dem durch Aschaffenburg gegangen und er war als Spider-Man verkleidet. Der war so 3 oder 4 und hatte aber so eine kleine Figur des Tigers Shere Khan aus Das Dschungelbuch dabei als Spielzeug und hat sich dann im Laufe des Halloween-Süßigkeitenlaufens dazu umentschieden, dass er doch nicht Spider-Man ist, sondern hat sich voll in diese Figur Shere Khan reingedacht und stand dann bei einer älteren Dame vor der Tür, die dann Süßigkeiten gegeben hat und hat gesagt, und wer bist du? Bist du der Spider-Man? Und er war völlig entrüstet und sagte, nein, ich bin Shere Khan. Und die Frau war völlig okay, ja gut, na dann hier hast du deinen Snickers und tschüss.
Spider-Man vs. Shere Khan könnte auch so das Neueste aus dem Marvel-Universe irgendwie sein. Ist das Marvel? Nee, es ist doch, Spider-Man ist Marvel.
Spider-Man ist Marvel.
Oder bin ich ja immer peinlich, weil ich nicht genau weiß, was ist jetzt Marvel, was DC?
Ach, da sind die Fans von diesen Cinematic Universes sehr entspannt.
Sehr entspannt.
Da gibt es keine bösen Mails.
Apropos Peinlichkeiten, ich muss zu Kreuze kriechen. Eigentlich gehört mir die Podcast-Lizenz entzogen, aber pronto. Ich habe verkackt. Letzte Woche habe ich ja über die Galapagos-Affäre geredet, die jetzt verfilmt wurde. Und nach dem Film hast du mich dann nochmal gefragt gegen Ende. Und da habe ich on the fly im Podcast einen Trailer rausgesucht, habe mich blenden lassen von Filmfestival Blablabla oder was auch immer da stand. Habe keinen weiteren Fact-Check unternommen, vor allem nur auf den Tonausschnitt und die epische Musik geachtet für eben den Podcast, weil wir sind ja ein Audiomedium. Ich muss nicht weiter drum rumreden, ich bin auf die KI reingefallen. Ich schäme mich zutiefst.
Super.
Die KI hat auch mich gekriegt.
Toll, super. Jetzt haben wir wieder die Stimmung.
Weißt du noch, wie ich am Ende vorsichtig gesagt habe, ich bin gespannt, ob der gut wird, hahaha. Weil ja, der Trailer kam mir schon ein bisschen komisch vor. Aber ich habe da im Rush nicht so genau hingeguckt. sehr peinlich, weil es wirklich sehr obvious ist, wenn man näher hinguckt. Haben mir natürlich dann auch mehrere HörerInnen geschrieben, die sich den in Anführungsstrichen Trailer angeschaut haben.
Haben die auch gefragt, ob du doof bist oder
wir
so?
Haben also sehr schlaue, wir haben eine extrem schlaue Community. Bei mir dagegen Medienkompetenz 6-. Dann hat eine Hörerin...
Spinnst du? Die haben so richtig entrüstet, so richtig Shitstorm-mäßig, oder?
Nee, wie die war waren ganz lieb. Da hat mir eine Hörerin geschrieben, es war spätestens klar, weil Jude Law war ein bisschen zu ripped. In diesem Trailer.
Ach, sogar die Szenen waren auch KI?
Nee, das war alles nicht KI und ich habe überhaupt nicht richtig hingeguckt.
Ich dachte, das wäre zusammengeschnitten vielleicht aus anderen Filmen.
Du hast
Filmen
auch
oder
drauf
so
geguckt. Ich nehme mich jetzt nochmal in die Verantwortung.
Ja, also riesen sorry.
Es war obviously KI, wenn man ein bisschen näher hingeguckt hat. Falle ich hoffentlich jetzt hier im Podcast nicht mehr drauf rein. Aber auf TikTok dieser eine Olaf Scholz mit dem Sixpack letztens und diesen tanzenden Einhörnern drumherum, das war aber echt, oder?
Ja, ja, der nach den Dönerpreisen fragt, ne? Das ist der echte Olaf
das
Scholz.
Das war echt, ne?
Ja, ja. Das hatten wir auch schon im Podcast, glaube ich.
Ja. Na gut. Naja, das ist jetzt geklärt. Entschuldigung nochmal. Jetzt können wir uns endlich der gruseligsten Folge des Jahres widmen.
Ja.
Seit der Folge über Elton,
genau.
Selbstverständlich.
Wir haben natürlich mit unseren eiskalten Händchen mal wieder ein paar Tabs geöffnet und die werden wir jetzt gemeinsam mit euch schließen. Ich möchte mit euch heute in dieser Halloween-Folge ein paar Tabs zu einer Geschichte sharen, mit der ich schon sehr, sehr lange obsessed bin. Und zwar ungefähr seit ich 12 bin oder so. Und habe dieses Jahr nochmal ein paar neue Tabs dazu geöffnet und ein bisschen weiter recherchiert und tatsächlich neue Infos dazu entdeckt habe. Und zwar geht es um ein Radiohörspiel, das im Jahre 1938 in der Nacht vor Halloween am 30. Oktober auf CBS gelaufen ist und sehr, sehr viel Ärger ausgelöst hat. Es war ein Halloween-Scherz, der außer Kontrolle geraten ist. Und ich weiß noch genau, wie ich als Kind immer mal wieder an die Hörspielkisten meines Vaters gegangen bin und die durchwühlt habe, um mal ein paar andere Reize außerhalb des Neustädter Zoos zu bekommen. Und habe dann zufällig diese Kassette gefunden, die ich total faszinierend fand, weil sie offensichtlich eine Kassette für Erwachsene war. Und die sah schon so ein bisschen gruselig aus und das war keine bunte Elefanten-Hexenwelt, sondern da war ein erwachsener Mann drauf und so Alien, UFOs und so weiter. Dieses Hörspiel habe ich dann aus der verstaubten Kiste meines Vaters genommen und bin mit der ins Kinderzimmer gegangen, tap, 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 klein, hab die eingelegt und gehört und dann mächtig Schiss bekommen. Das Hörspiel, was ich gefunden habe, heißt War of the Worlds, Krieg der Welten.
Krieg der Welten.
Und zwar ist das die Hörspielfassung von Orson Welles.
Das ist geschrieben von H.G. Wells.
Genau.
Die darf man nämlich nicht verwechseln. Das
es sind
ist
zwei
Wellses.
Es sind zwei Wellses.
Orson Welles ist mit E,
genau.
Welles geschrieben. Und H.G. Wells, der berühmte Autor,
genau.
Unter anderem auch von der Zeitmaschine, das habe ich gelesen. Der
Science-Fiction-Autor.
Ist ein anderer, das ist ein Autor.
Die
der
haben
aber
eigentlich
auch,
nichts miteinander zu
der
tun.
Der ist, glaube ich, in den 40ern schon. Ich guck mal gerade. Genau, der ist in den 40ern schon gestorben. Orson Welles war ein bisschen später.
Die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass sie eben einmal dieses Werk bearbeitet haben. Mhm. Einmal im Original H.G. Wells und dann eine Hörspielfassung von Orson Welles. Die habe ich eben damals gehört. Und obwohl die auf Englisch war und ich eigentlich nichts verstanden habe, habe ich mich beinahe eingeschissen vor Angst. Vielleicht auch gerade, weil ich nichts verstanden habe, weil man natürlich trotzdem die Stimmung total mitbekommen hat, die in diesem Hörspiel inszeniert war. Da hat man so Live-Schalten gehört von völlig aufgeregten Reportern, konfuse Augenzeugenberichte, so schreiende Menschen. Und das hat sich irgendwie richtig fest in meine Erinnerung eingebrannt und ich wusste überhaupt nicht, was ich da höre. Das war eben das Hörspiel War of the Worlds von Orson Welles. So, Orson Welles, haben wir gerade schon gesagt, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, ist natürlich dieser sehr berühmte, innovative Regisseur, der mit Filmen wie Citizen Kane Filmgeschichte geschrieben hat, als er gerade mal 25 Jahre alt war und damit bis heute Filmstudierende noch unter Druck setzt. Mhm. Der hat damals ja auch die Hauptrolle gespielt, Regie geführt, am Drehbuch mitgeschrieben. Falls ihr mehr Infos zur Karriere von Orson Welles haben wollt, geht einfach auf irgendeine Person mit Beanie auf zu.
Ich glaube, daran erkennt man auch FilmkennerInnen, dass sie dir von Citizen Kane erzählen.
Genau, also irgendeine Person mit Beanie einfach ansprechen und nur den Namen Orson Welles sagen, dann halten die euch schon einen ungefragten Vortrag. Also das müssen wir jetzt hier nicht weiter im Detail drauf eingehen. Und was ich jetzt aber rausgefunden habe, als ich mich jetzt nochmal mit diesem Hörspiel, weil ich mich nochmal gefragt habe, was war das eigentlich? Eigentlich genau, genau und habe da eben nochmal meine Tabs geöffnet. Was ich da gelesen habe, ist, dass diese einmalige Filmkarriere, nämlich mit diesem Citizen Kane, was der Filmstudierenden beste Film ever in der Filmgeschichte ist, den er mit 25 Jahren realisiert hat, dass der nur möglich war aufgrund dieses Hörspiels, weil das eben so eingeschlagen ist und so ein Erfolg und so eine Wirkung hatte, dass er Angebote bekommen hat aus der Filmwelt. Also es war für ihn quasi sein Sprungbrett.
Wie alt war der da?
Bei dem Hörspiel war er 23, bei dem Film 25. Mhm. Und ich war 12, als ich dieses Hörspiel gehört habe. Und die andere Person, die wir gerade schon genannt haben, war H.G. Wells. Der hat War of the Worlds geschrieben im Jahr 1897. Ist ein Science-Fiction-Roman, sehr berühmt, eigentlich ein Klassiker. In dem Roman geht es darum, dass Marsianer auf die Erde kommen, um diese zu zerstören. So, und diesen Roman hat Orson Welles genommen und den für CBS am Abend vor Halloween im Jahr 1938 als Hörspiel inszeniert mit seiner Theatergruppe The Mercury Theater. Als ich mich da jetzt nochmal so ein bisschen mit befasst habe, habe ich jetzt auch rausgefunden, dass die damals alles live inszeniert haben im Studio. Also es gab gar keine Voraufzeichnung oder Schnittmöglichkeiten, sondern es war wirklich eine Theatergruppe, die live im Radiostudio war mit einem Orchester, die live Musik gespielt haben.
Wow.
Und die mussten alles minutiös genau in der Sekunde machen, indem es halt gesendet wurde, weil es gab keine Möglichkeit zum Cutten. Also das allein fand ich schon wahnsinnig faszinierend. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, dass dieses Hörspiel, was so für Furore gesorgt hat, warum erzähle ich euch gleich noch genauer, eigentlich ein Teil einer Reihe war. Es war eine wöchentliche Hörspielreihe, in der sie schon einige Bücher als Hörspielfassung hervorgebracht haben, zum Beispiel die Schatzinsel oder Dracula und so weiter. Der Clou bei dieser War of the Worlds Inszenierung war aber, dass die Art und Weise, wie sie dieses Hörspiel inszeniert haben, suggeriert hat, dass das Ganze eine Reportage sei. Also, es fängt an mit klassischer Orchestermusik, als würde ein ganz harmloses CBS-Radioprogramm laufen. Und dieses Konzert wurde dann unterbrochen von angeblichen Meldungen, dass es Explosionen auf dem Mars gegeben hätte, wie so Breaking News.
Dann ging also sie haben quasi dem Publikum suggeriert, ihr hört gerade normales Radio und jetzt kommen die Nachrichten. Und
so Eilmeldung.
Weirde Scheiße geht ab auf dem Mars.
Sie haben das Programm
unterbrochen.
Wir haben
ein Problem.
Genau, wir haben ein Problem. Und dann ging die Musik auch ganz normal weiter zunächst. Also es ging irgendwie 20 Minuten erst Musik, dann erste Meldung, dann wieder 10 Minuten nur Musik. Also die haben quasi dieses Publikum so ganz langsam mürbe gemacht.
An immer die Apokalypse rangeführt.
Richtig. Dann immer wieder so Funkstörungen drin gehabt, dann weitere Meldungen. Also es wurde einfach so getan, als gäbe es jetzt die Alien-Invasion in New Jersey. Im Buch spielt es eigentlich in London. Sie haben das für das Hörspiel nach New Jersey verlegt. Es gibt tatsächlich dieses ganze Hörspiel natürlich noch in der Originalfassung. Da habe ich mal ein paar Ausschnitte mitgebracht. Hier quasi die erste Meldung, in der das Konzert das erste Mal unterbrochen wurde.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Also es gibt wohl merkwürdige Explosionen angeblich auf dem Planeten Mars. Das ging einfach bei CBS live so über den Sender. Und CBS hat berichtet, dass irgendwelche Marsianer jetzt dann auf die Erde kamen. Die Regierung dem Ganzen völlig machtlos gegenübersteht und alles live in einem Studio.
Bei einem Sender, dem man das jetzt erstmal glaubt.
Ja, also es gab ja auch noch nicht so viele Sender. Ne? Also das ist natürlich auch okay, das Radio war halt das Massenmedium neben der Zeitung zu der Zeit. Und es gab jetzt nicht die Möglichkeiten, irgendwo nachzugucken, stimmt das oder nicht. Also es hat natürlich voll in so eine Stimmung reingeschlagen und dieses Medium ganz, ganz neu genutzt und haben das eben live über den Sender geschickt. Und wenn man jetzt zu spät eingeschaltet hat, denn es gab tatsächlich, bevor dieses Hörspiel losgegangen ist, gab es die Einordnung, das ist jetzt ein Hörspiel, aber das war eben nur 3-4 Sekunden lang. Und wenn man das verpasst hatte, konnte man denken, okay, die Aliens stehen jetzt vor der Tür und wir sind alle, jetzt die Apokalypse steht bevor. Ja, also diese ganze Berichterstattung ging eine Stunde lang und da gab es dann auch solche Momente, wo dann jemand von den Aliens, die in der Zwischenzeit auf der Erde gelandet sind, ja, also von den Aliens angezündet wird und in Flammen aufgeht.
Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks, the automobiles, spreading everywhere.
coming this way now.
Oh, und diese Tonunterbrechung, das weiß ich noch, da ist mir ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen mit 12 Jahren. Ich habe nur diese Schreie gehört und ich wusste, konnte es gar nicht einordnen, ob das echt ist oder nicht.
Ja, das ist wirklich extrem realistisch inszeniert.
Da haben die wirklich auf sehr, sehr viele Details geachtet. Ich habe gelesen, dass sie als Mut die Berichterstattung über die Hindenburg genommen haben, über die brennende, ja. Was so eine Katastrophe war, wo eins der ersten Live-Berichterstattungen im Radio überhaupt stattgefunden haben. Und da hat auch der Moderator exakt so geschrien und das haben die wohl sich immer wieder angehört vorher, um das zu proben. Außerdem wurde dann der Innenminister Franklin Roosevelt perfekt imitiert, die Stimme. Die hatten dann so einen Stimmimitator da, der dann so ein offizielles Statement der Regierung abgegeben hat. Eigentlich ist es alles sehr realistisch inszeniert, wenn man auch sagen muss, dass 40 Minuten von Explosion sind auf dem Mars und die Welt geht unter, sehr, sehr kurz sind. Also daran hätte man schon merken können, dass das alles ein bisschen, also dass es einfach eine Fiction ist.
Ich frage mich auch, ob irgendjemand wirklich in der Lage wäre, eine Radiosendung zu machen, wenn gerade eine Alien-Invasion vom Mars stattfindet.
Also die Reporter, in Anführungsstrichen, die dieses Fiction-Hörspiel gemacht haben, die haben dann auch wirklich so gesagt, das ist vielleicht die letzte Radiosendung, die es jemals geben wird. Also die haben total mit dieser Urangst gespielt. Das hat eben sehr gut funktioniert, ein bisschen zu gut, weil ab dem Moment wirklich Millionen von HörerInnen dachten, dass die Welt von Aliens attackiert wird. Und viele Menschen haben voller Panik ihre Häuser verlassen, haben die Polizei angerufen und gefragt, ob sie irgendwie helfen können, die Aliens zurückzuattackieren. Haustiere wurden freigelassen, es sind Leute in die Kirche gerannt und haben gesagt, es ist jetzt vorbei, es geht los. Was in der Zeit in dem Studio stattgefunden hat, während dieser Live-Aufzeichnung, daran erinnert sich noch ein Mitarbeiter. Und da gibt es eine sehr interessante Tonspur, wo der dazu nochmal interviewt wurde. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gehört.
Ich war im Kontrollraum und saß beim CBS-Verantwortlichen Davidson Taylor. Er bekam einen Anruf und sprang auf und ging ziemlich plötzlich raus. Als er 3 Minuten später zurückkam, war er weiß wie ein Leintuch und sagte, wir müssen die Sendung unterbrechen. Wir waren schon über die erste Hälfte hinaus und hatten statt 27 oder 28 Minuten 35 Minuten gesendet. Aber ich stellte mich zwischen ihn und Orson und sagte, nein, niemals. Du kannst die Show nicht kaputt machen.
Ja, also sie haben versucht, die Sendung wirklich abzubrechen. Es gab Anrufe von der Polizei, aus der Regierung, die versuchen wollten, dieses ja, Science-Fiction-Hörspiel einfach, dass es nicht weitersenden darf.
Beziehungsweise Orson Welles musste dann eine Erklärung abgeben.
Genau.
War er quasi als Hörspielregisseur vor Ort oder hat er auch selber mitgesprochen? Oder wie?
Er war als Regisseur vor Ort und hat eben am Anfang diese Einleitung gemacht, hat gesagt, hier ist Orson Welles und ihr hört jetzt mein Hörspiel, jetzt mal paraphrasiert. Und zum Schluss auch nochmal. Da hat er auch nochmal seinen Namen gesagt. Wie gesagt, es war die Hölle los und am nächsten Tag stand in der Zeitung überall, dass eine Massenpanik ausgebrochen sei, dass sich Leute umgebracht hätten, aus Häusern gesprungen seien. Sogar Adolf Hitler hat sich dazu geäußert. In der Münchner Rede macht er sich über die Massenhysterie lustig und hat gesagt, das zeige die korrupte und dekadente Lage in den Demokratien, also dass nur in der Demokratie War of the Worlds so gut wirken könnte. Also dieses Hörspiel ist wirklich durch alle Gesellschaftsschichten hinweg komplett eingeschlagen, was auch mit der Zeit zu tun hat. Das haben wir auch gerade schon so ein bisschen gesagt. Es sind natürlich die 30er Jahre und das Radio war zu dem Zeitpunkt ein völlig neues Medium, war gerade dabei, die Zeitung als Hauptinformationsquelle abzulösen, weil das Radio eben eine Sache kann, die Zeitung nicht können, in Echtzeit berichten. Breaking News zu schaffen, in der Sekunde, in der Dinge eben live passieren. Das kannte man bis dato noch nicht. Und in den 30er Jahren gab es eben jede Menge Breaking News, weil auf der ganzen Welt nur Shit passiert ist. In den USA war eine riesige Weltwirtschaftskrise, es gab den Pazifikkrieg, in Deutschland herrschte die Nazi-Diktatur. Also viele schreckliche Nachrichten, die über das Radio in die Wohnzimmer der Bevölkerung gebracht werden konnten. Da war jetzt dann das plötzlich dann gar nicht mehr so unrealistisch, dass plötzlich die Aliens auf die Erde kommen.
Nee, eben, und dann hatten sie irgendwie kurzzeitig von der Alien-Invasion zu erholen und ein Jahr später war dann German-Invasion.
Genau. Das war eh eine ängstliche Grundstimmung, in die dieses Hörspiel dann so richtig reingekickt hat. Orson Welles wurde dann eben für die ganze Sache verantwortlich gemacht, der ja, wie gesagt, nur 23 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Das ist auch irgendwie geil. Und damit seine Theatergruppe einfach ein Hörspiel inszeniert hat. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen sehr interessanten Clip gefunden, den ich auch noch nicht kannte. Eine Videoaufnahme von Orson Welles, wie er umringt ist von Journalisten, die ihm irgendwelche Fragen dazu stellen und ihn wirklich dafür verantwortlich machen und er da so Rede und Antwort stehen muss.
I simply don't know. I can't imagine. I mean, you must realize that when I left the broadcast last night, I went into
dress rehearsal for a play that's opening in 2 days, and I've had almost no sleep, and I know less about this than you do. I haven't read the papers except...
Also er sagt, dass er noch gar keine Zeit hatte, die ganzen Zeitungen zu lesen, weil er zu einer anderen Probe musste mit seiner Theatergruppe. Er hat gar nicht geschlafen, er arbeitet gerade an irgendwie zig anderen Sachen und hat es noch gar nicht so richtig mitbekommen. Was mir jetzt neu war, weil ich hatte bisher immer nur die Geschichte gehört von der Panik und der Massenhysterie, was mir jetzt neu war, war, dass diese Massenhysterie wohl gar nicht so groß ausgefallen ist, wie das in den Zeitungen stand, weil die Zeitung eben gerade von dem neuen Medium Radio abgelöst wurde und die wollten alles dafür tun, dass die geilste Story zu haben und das gesamte Medium Radio zu disqualifizieren und das als was Gefährliches darzustellen. Okay. Also es gibt heute sehr unterschiedliche Ansichten, wie viele das Programm überhaupt gehört haben. Es gibt Quellen, die sagen, 6 Millionen haben es gehört und davon haben das aber nur ungefähr 1 Million geglaubt, wo ich auch sage, okay, das reicht ja, genau. Ja. Andere Recherchen sagen, dass es nur 1 Million gehört haben. Da ist man sich heute sehr uneinig. Es gab wohl sehr große Konkurrenzsendungen, die gleichzeitig gelaufen sind und die nicht unterbrochen wurden wegen einer angeblichen Alien-Invasion. Also da hätte man einfach zum anderen Sender schalten können und dann wäre das quasi aufgeflogen. Ja, und die Geschichte wurde eben von den Zeitungen vollkommen dramatisiert. Also es hat sich keiner umgebracht, es gab keine Massenhysterie. Es gab wohl viele Leute, die das geglaubt haben, aber die sind jetzt nicht mit der Schrotflinte rausgegangen und haben jetzt versucht, Aliens abzuknallen, wie das in manchen Zeitungen stand. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass es da wohl diesen Twist gab, so einen kleinen Streit zwischen Zeitung und Radio und dass es wohl so eine Art 1938 Clickbait war.
Ich finde auch interessant daran, also wie wahrscheinlich dann Orson und seine Theatergruppe, so Größenwahnsinnige mit 20er zusammensaßen. Oh, das ist so Meta. Das ist so ja. Orson, das ist so cool. Das wird so geil. Es ist so Meta. Und dann eskaliert es halt wirklich und ist Meta auf sämtlichen Sendern und Radio und Zeitung dann irgendwie noch drauf.
Und es hat sich halt total in den Köpfen festgesetzt, dass da wohl so eine Massenhysterie geherrscht hat.
Die vielleicht gar nicht da war.
Die vielleicht gar nicht, also zumindest nicht in der Größenordnung, wie das immer so weitererzählt wird. Aber die Legende hält sich hartnäckig und es haben auf jeden Fall viele Leute geglaubt. Es gibt auch Interviews von so älteren Omas, die dann nochmal erzählen, wie sie Angst hatten vor den Aliens und so. Also es ist alles in allem eine sehr interessante, spooky Geschichte, aber ich finde, keine Ahnung, irgendwie hat es mich da gereizt, nochmal rein zu recherchieren, um zu fragen, was war das, was ich damals mit 12 Jahren da heimlich gehört habe. Hat sich doch angeboten für die Halloween-Folge.
Das stimmt.
Gehen wir mal in deine Tabs, Caro Bobs.
Miguel, ich weiß, du bist gar kein Fan von Gruselgeschichten, aber ich glaube, das ist eine, die dir gefallen wird, denn sie nimmt einige überraschende Twists. Wir starten direkt mal in einer gruseligen Location und zwar zum einen in den 30er Jahren. Wir befinden uns auch hier in meinen Gruseltipps in den 30er Jahren.
Ganz klar.
Zum zweiten in einem alten Farmhouse in Cashen's Gap auf der Isle of Man.
Jetzt schon Angst.
Eine kleine Insel zwischen der Insel Großbritannien und Irland. Viele sagen, umranken diese Insel. Nach einer alten Legende ist die Isle of Man dadurch entstanden, dass ein irischer Riese mit dem Namen Finn McCool, okay, einen schottischen Gegner...
Das hat er sich ausgedacht. Das ist ein Name, den
gibt's
nicht.
Den hat der Riese sich ausgedacht. Einem schottischen Gegner ein Brocken Land entgegengeworfen hat, übers Meer quasi. Und so ist dann in Irland Loch Nee entstanden und in der irischen See landete der Brocken als die Isle of Man. Heute ist die Isle of Man immer noch sagenumwoben und zwar als Steueroase, weil sie juristisch weder Teil des Vereinigten Königreichs ist, noch Teil der EU. Naja, aber zurück zu unserer Gruselstory in den 30ern. Und ich erzähle dir einfach mal diese gruselige Geschichte. Es geht um die Familie Irving. Vater James Irving, seine Frau Margaret Irving und die gemeinsame Tochter Vory Irving. Die Eltern sind in ein altes, verlassenes Farmhaus gezogen, auf einem Hügel, eben auf dieser Isle of Man, 1916 schon. Die sind Sheep Farmers und leben eigentlich ein einfaches, ruhiges, normales Leben auf ihrem Bauernhof. Mhm. Bis eines Tages, im September 1931, sie nachts gruselige Geräusche hören, die anscheinend aus den Wänden kommen. Zuerst denken sie, okay, altes Bauernhaus, sie hören irgendwie Fußgetrappel, sie hören Rascheln, sie hören so ein bisschen Zischen und Quieken. Erstmal denken sie, eine Maus oder ein kleines Nagetier, was da irgendwie durch die Wände trappelt, wie das in so alten Häusern häufig so ist. Aber es nervt jetzt schon, weil es kommt aus der Wand neben dem Schlafzimmer und es hört auch nicht auf mehrere Nächte in Folge hören sie diese Geräusche. Sie versuchen alles Mögliche, um das loszuwerden. Der Vater stellt eine Rattenfalle auf, aber nie geht was in die Falle.
Ja, weil es ein Geist ist.
Warte ab. Also die Geräusche hören auf jeden Fall erstmal nicht auf. Irgendwann ist James so genervt, dass er auch mal die Waffe zückt und bereit ist, das Tier abzuknallen, wenn es sich mal eines Tages zeigen sollte. Aber sie sehen es nie, beziehungsweise angeblich sehen sie es dann irgendwann doch. Und es soll so aussehen wie ein kleines Frettchen, ein kleines Wiesel, hell, schwarz gefleckt, buschiger Schwanz, dünn und schnell.
Kein Geist.
Es entwischt aber wieder in die Wand rein.
Erstmal, totes Frettchen, ein Frettchengeist.
Erstmal denken sie, ein Frettchen. Das macht da jedes, also jede Nacht macht dieses Tier einfach Drama in der Schlafzimmerwand.
Verstehe.
Irgendwann reicht es Vater James und er stellt eine Scheibe Brot mit Rattengift getränkt auf die Treppe, fiese Falle, und hofft, das Tier wird es halt essen und umkommen und dann ist Ruhe im Karton. Später in der Nacht hört dann diese Familie auch wirklich ganz qualvolle Laute von einem Tier, das große Schmerzen zu haben scheint. 20 Minuten geht das, ganz, ganz schrecklich. Und irgendwann ist plötzlich Ruhe und die Familie denkt, ja, das war's jetzt mit dem Vieh. Die Tochter geht nachgucken, aber sieht erstens kein Tier weit und breit und zweitens, das Brot ist unangerührt. Das heißt, das Tier hat's nicht gegessen und hat diese Familie möglicherweise verarscht. Mit so einer 20-Minuten-Show-Einlage.
So richtig Drama.
Richtig Drama. Also dieses Tier... Wie Ariel, als sie die Stimme verliert. Also dieses Tier ist anscheinend lebendig, es ist anscheinend hochintelligent und funny. Also so
und ein Geist.
Ein Prankster. Und ab da wird jetzt alles immer weirder. Weil nach einigen Wochen hören sie jetzt nicht mehr nur diese normalen Nagetiergeräusche in der Nacht. Also das Tier macht munter weiter und lässt sich nicht von Rattengift irgendwie abschrecken. Sondern sie hören auch eine menschenähnliche Stimme aus der Wand.
Das
eine
ist jetzt der Geist.
Sehr unnatürlich hohe Stimme und die Stimme spricht Englisch. Und zwar spricht diese Stimme den Irvings Wörter nach, Sätze nach in der Wand, wie so ein Papagei eigentlich. Und jetzt leben die Irvings eben ihrer Meinung nach mit einem sprechenden, wieselähnlichen Tier in der Wand und fangen an, das in den Alltag zu integrieren.
Also, ich würde sofort ausziehen. Was ich an diesen ganzen Geistergeschichten nie verstehe, ist, wieso bleiben die Leute in den Wohnungen und in den Häusern? Ich würde ab Minute 1 würde ich die Wohnung verlassen.
Ich wollte dich gerade fragen, wie würdest du es finden? Würdest du es irgendwann embracen, dieses sprechende Tier in der Wand?
Auf keinen Fall. Ich würde mit schlackernden Armen die Wohnung verlassen, in die Luft gehen und würde rufen, ah, ein Prankster-Frettchengeist ist in meiner Wohnung. So würde ich reagieren.
Die Irvings sind da geblieben.
Spinn die Irvings.
Ja, es gab halt nun mal kein TikTok, denke ich mir. Die hatten halt dann irgendwie in ihrem Bauernhofleben nicht so viel Entertainment.
Ja, aber ein Frettchengeist-Prankster ist doch kein Entertainment, das ist gruselig. Was ist, wenn der an dir nagt oder dich töten will?
Sie haben angefangen, mit diesem Tier zu leben. Sie haben sich angefangen, mit dem Tier zu unterhalten. Der Vater hat dem Tier neue Wörter beigebracht, Gedichte, Lieder. Und das Tier hat das alles nachgesprochen,
Lieder?
Bis das Tier irgendwann gut Englisch anscheinend sprechen konnte.
Das konnte vorher nur gebrochenes Englisch.
Ja, erst konnte es nur Geräusche, dann hat es irgendwie dir nachgeplappert. Und dann irgendwann konnte es dann anscheinend sich unterhalten. So.
Und das soll ich dir glauben, oder was?
Und dann hat das Tier ausgepackt.
Gossip? Hat das Tier gegossipt?
Erstens. Das Tier stellt jetzt erstmal klar, welches Tier es eigentlich ist.
Ah.
Nämlich a Mongoose.
A Mongoose. Gibt's das in echt?
Ich wusste nicht direkt, was das für ein Tier ist. Ich habe gegoogelt und die deutsche Übersetzung ist Manguste. Nicht zu verwechseln mit Languste. Die leben im Meer, das ist so hummerartig. Manguste oder auch Mungo genannt. Das sind kleine Raubtiere, die leben in Afrika, Südasien und Südeuropa. Guck, so sehen die aus.
Die gibt's for real.
Die gibt's for real, schau.
Ist süß.
Es ist ganz süß. Es ist, hat so ein bisschen was...
Erdmännchenartiges.
Erdmännchen meets Marder.
Ja, genau.
Meets Frettchen.
Ja.
Guck mal, die Zähne. Nicht mehr so süß. Es ist ein Raubtier.
Boah, das hat hier dein Laptop, den du gerade geschoben hast, hat geklungen wie ein Sarge, der aufgeht. Hast du gehört?
Habe ich gehört. Jetzt habe ich auch Angst.
Also die Manguste, die sprechende Manguste.
Sprechende Manguste. Raubtiere und jetzt, wo man weiß, welches Tier das angeblich war, Mongoose, habe ich auch mal nachgeschaut, wie das klingt. Und zwar so. Ja, würde ich jetzt nachts nicht geil finden in meiner Wand.
Nee,
so ein Geräusch.
Wie so eine Kröte oder so, auch ein bisschen.
Irgendwie ein bisschen seltsam, also ein bisschen fauchig auch unterwegs.
Eine fauchige Kröte.
Und die Manguste sagt jetzt auch, wie sie heißt. Jeff. Jeff The Talking Mongoose, so ist dieses Tier bekannt. Mhm. Das Tier heißt Jeff, es lebt in der Wand, es kann sprechen.
Jeff,
es
ist einfach Jeff.
Einfach Jeff, aber mit G geschrieben, bisschen extra.
Ach, Jeff.
Jeff.
Das hat dann die sprechende Manguste auch buchstabieren können.
Anscheinend. Also so ist es auf jeden Fall bekannt. Ein doch recht exotisches Nagetier für die Isle of Man. Die gibt es natürlich eigentlich da nicht, Mangusten. Und die Irvings denken sich, okay, ja, willkommen in der Familie.
Mhm.
Also natürlich ist das alles jetzt so erzählt worden und weitergetragen worden.
They just go with the flow.
They go with the Manguste. Irgendwann wird es jetzt aber doch nochmal creepy, denn Jeff ist ein bisschen obsessed mit dieser 13-jährigen Tochter, Vori Irving. Er folgt ihr überall hin. Stell dir vor, du wirst von so einem Frettchen gestalkt. Auch nicht gut. Er beobachtet die Irvings beim Schlafen, er schnappt sich nachts Löffel aus der Küche und macht da irgendwie Nerv damit rum.
Was, wie war ein Moment?
Er verfolgt die Tochter, er guckt der Mutter beim Umziehen zu, alles solche komischen Sachen. Ist ein bisschen Alf-artig.
Ja, also Jeff, die sprechende Maguste, ist irgendwie so ein rülpsendes, ekliges Stalker-Tier, was es auf die Frauen der Familie Irving abgesehen hat.
Ja, und trotzdem leben aber die Irvings weiter im Haus mit diesem Manguste/Mungo/Mongoose und können sich wahrscheinlich jetzt keinen Umzug leisten, kriegen das Vieh aber ja auch nicht eingefangen, weil das ist schlau. Und gehen natürlich erstmal davon aus, dieses Tier hat übernatürliche Fähigkeiten. Und irgendwann droppt Jeff dann auch mal, dass er ein Geist ist, der als Manguste zurückgekommen ist, um eben diese Familie heimzusuchen. Also solche Sachen erzählt er dann auch nochmal casual.
Doch, ein Geist.
Casual. Und irgendwann verbreitet sich das natürlich. Wir haben einen Geist im Haus und es ist eine sprechende Manguste. Guste in der Wand, Gossip, überall auf der Isle of Man. Und dann wollen natürlich, wie das dann so ist, auf einmal viele Leute den Jeff auch gesehen haben und gehört haben. Es gibt Vorkommnisse im Haus der Irvings, wo dann Leute, die zu Besuch sind, auch sprechen und Krach machen, hören. Und die Irvings sind aber alle mit im Raum. Also alle Zweifel, dass die Familie das nur ausgedacht hat und selbst diese Geräusche macht, verschwinden dann auch bei den Leuten. Zwischenzeitlich schließen dann die Irvings und Jeff auch immer mal wieder Frieden. Jeff geht zum Beispiel jagen, geht auf Kaninchenjagd für die Familie und im Gegenzug geben sie ihm dann Essen. Also ein bisschen wie eine WG mit diesem Tier. Und Jeff droppt dann irgendwann noch eine Info. Er kommt aus Indien, wurde 1852 geboren und ist über Ägypten mit einem Boot auf die Isle of Man gekommen. Das könnte tatsächlich...
Ist die Seele oder das Frettchen
an sich? Das Tier an sich. Und es könnte natürlich rein theoretisch sein, dass so ein Tier eben auf so einem Boot da angekommen ist. Würde aber bedeuten, dass Jeff 80 Jahre alt ist. Auch unmöglich eigentlich. Ich habe nachgeguckt, Mangusten werden selten 20 Jahre alt. Die werden gar nicht so alt.
Okay, aber Jeff hat offensichtlich die Backstory seines Character Developments gut ausgearbeitet.
Gut ausgearbeitet. Die Familie denkt sich, okay, es ist halt eine 80-jährige sprechende Manguste, so what?
Ja,
die
klar.
Lebt jetzt hier.
Ja.
Dann standen im Wikipedia-Artikel noch andere sehr interessante Zitate von Jeff. Zum Beispiel hat er gesagt, er ist ein extra clever Mongoose, Earthbound Spirit, und er hat auch gesagt, I'm a freak, I have hands and I have feet, and if you saw me, you'd faint, you'd be petrified, mummified, turned into stone or a pillar of salt. Und im National Geographic Artikel stand noch, dass er das Atom spalten wird, I'm the fifth dimension, ich bin das achte Weltwunder, und er hat ihnen auch gesagt, dass er sie alle töten könnte, will er aber nicht.
Okay, also Jeff, die sprechende Maguste, hat viele Facetten, die alle aber so ein bisschen weird sind. Jeff ist ein Weirdo, eine Weirdo-Maguste.
Dann erzählen die Irvings noch, dass Jeff aber auch fürsorglich ist. Ne? Also manchmal geht der runter, macht dann irgendwie den Ofen oder das Feuer aus, wenn sie das vergessen haben. Er tötet Mäuse, also wie so eine Hauskatze auch. Und sie stellen ihm dann immer irgendwie Essen so hin, dass er sich das heimlich schnappen kann. Da ist die Rede von Schokolade, Keksen, Bananen. Alles ist dabei. Außerdem begleitet dieses Tier die Irvings auch, aber ohne dass jemals jemand die wirklich sieht. Also der ist dann immer angeblich hinter irgendeinem Busch oder gerade nicht zu sehen oder irgendwo in der Wand verschwunden. Das ist alles natürlich ein bisschen sus.
Aha,
und diese unglaubliche Geschichte verbreitet sich natürlich weiter. Sie ruft jetzt einige JournalistInnen auf den Plan, spirituelle Leute, die da irgendwie Interesse haben.
Bloß keine Seriösen, die sich dem Fall annehmen würden.
Ja, die spirituellen Leute glauben natürlich, ja, es ist eine Geistermanguste, Medium in die Anderswelt.
Ja, ja.
Und natürlich auch selbsternannte GeisterjägerInnen und Paranormal Experts sind zur Stelle.
Die Maguste aber auch nie sehen.
Nee, weil, also obwohl jetzt Jeff, der macht halt diese Geräusche, auch wenn andere in der Nähe waren, aber er spricht halt selten mit den Außenstehenden. Und deswegen konnten die Irvings halt nicht wirklich einen Beweis für die Existenz jemals vorlegen. Und niemals konnte das jemals wirklich sehen. Man muss jetzt dieser Familie nun irgendwie glauben.
Und also da wird jetzt mein innerer Justus Jonas langsam misstrauisch, ob es denn diese Magust überhaupt for real gibt.
Und da bist du vielleicht was auf der Spur, Miguel.
Ja, also ich kombiniere die ja die ganze Zeit mit. Ich kenne die Geschichte ja auch nicht. Für mich ist ja ein völlig neuer Fall.
Interessant ist jetzt auch die Ausmaße, die diese kleine Mangustengeschichte annimmt. Es rücken zahlreiche Leute an in diesem alten Bauernhaus auf der Isle of Man. Zum Beispiel Harry Price, der ist so damals recht bekannt dafür gewesen, dass er so Supernatural Events untersucht und gebastelt hat. Der hat sehr viele Berichte über diesen Fall geschrieben.
Und Kesha kam bestimmt auch nochmal vorbei.
Kesha kam vorbei und der untersucht diesen Fall zusammen mit einem BBC-Reporter namens Richard Lambert. Die wollen dann nämlich von den Irvings, schickt uns doch mal Proben, schickt uns doch mal ein paar Haare und Zähne und Krallen von dieser Kreatur. Dann können wir das nämlich mal rausfinden. Turns out, da kam mal ein Haar von einem Schäferhund der Familie zum Beispiel angeschickt. Also da war man dann, der war da ein bisschen skeptisch und hat dann gesagt, könnte, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber könnte möglicherweise ein Schwindel sein. Und dann ist dieses Vieh indirekt noch vor Gericht gelandet, weil nämlich ein Arbeitskollege von diesem BBC-Reporter Richard Lambert ihm unterstellt hat, an das Okkulte zu glauben. Einfach nur, weil er natürlich Aufmerksamkeit auf diesen Fall gelenkt hat, indem er darüber Artikel geschrieben hat. Und dann hat er den wegen Verleumdung angeklagt und gewonnen. Und außerdem hat Lambert dann noch seinen Arbeitgeber, die BBC, verklagt, was weite Kreise gezogen hat und dann eine Sonderuntersuchung in der BBC zur Folge hatte. Das war ein Riesendrama und wurde dann intern als der Mongoose Case bekannt. Mhm. Und unter anderem hat sich zum Beispiel noch Nandor Fodor mit dem Fall beschäftigt, Forschungsbeauftragter des International Institute for Psychical Research. Der hat eine Woche lang im Haus der Irvings gewohnt, wie man das auch so kennt aus so Gruselfilmen, um mal Jeff dann auch zu sehen und zu hören, und hat dann die Theorie entwickelt, dass das möglicherweise ein abgespaltener Teil von Jim Irvings Persönlichkeit war, von dem Vater. Also es gab die wildesten Theorien. Viele Spirituelle dachten, na klar, Poltergeist. Ist obvious.
War auch mein erster Call.
War dein erster Call auch. Und ziemlich viele Leute kamen im Laufe der Zeit dann aber doch auf die Idee, das Ganze muss ein Hoax sein von dieser Familie oder Teilen dieser Familie. Ein Reporter hat dann wohl mal das ertappt, wie die Tochter Geräusche gemacht hat. Und der Vater hat gesagt, nee, das kommt ja, von so woanders. Ja, genau.
Froschwanderung. Genau. Ups. Und der Trompetenkäfer.
Manguste hat gepupst.
Das war die Manguste.
Also die haben da wohl irgendwie möglicherweise über Jahre ein kleines Theater gespielt. Viele haben behauptet, die Tochter Worry, die kann einfach Bauchreden. Die war das. Und das hat mich ein bisschen an hier den Toilettengeist-Incident erinnert.
Ja, stimmt. Das ist ja schon ein paar Folgen her, dass wir über den Toilettengeist gesprochen
genau.
haben.
Genau. Und möglicherweise
hat
sie da einfach
forgotten.
Toilettengeist, wir sehen dich.
Ja.
Anscheinend hat dann die Tochter mal irgendwie, konnte halt Bauchreden und war auch im Dorf bekannt dafür, für ihre Tricks. Möglicherweise hat die sich einfach diese Manguste ausgedacht und über Jahre durchgezogen. Leute haben geschrieben, naja, wahrscheinlich war dieser besonders schlaue Mungo einfach ein Trick von dieser besonders schlauen Tochter, nämlich. Und jetzt kommt's. Das Ganze wurde nie aufgeklärt. Margaret und Worry sind irgendwann ausgezogen, 45, als der Vater gestorben ist, haben das verkauft, die Farm. Und dann hat der Nachmieter behauptet, er hätte das Tier gefunden und abgeknallt. Hat auch eine Leiche quasi gezeigt. Es war aber schwarz-weiß. Und wir wissen ja alle, Mongoose Jeff sah anders aus. Das wissen wir von den Beschreibungen von Tochter Worry. Worry ist 2005 gestorben und hat bis zum Schluss, bis zum Tod behauptet, nein, ich habe mir Jeff nicht ausgedacht. Da gibt es doch Interviews mit ihr und so weiter.
Aha.
Also niemand weiß bis heute, was hatte es mit Jeff, der sprechenden Manguste, auf sich.
Es ist ein ungeklärter Fall.
Ungeklärtes Mysterium in der Geschichte der UK.
Aber ich sage mal, der Fall ist ein bisschen geklärter, wenn man jetzt wüsste, ob die sprechende Manguste nach dem Tod der Tochter nochmal irgendwo aufgetreten ist.
War dann
nicht
weg.
So.
War
okay.
Dann auch weg.
Damit ist es für mich eigentlich fast eindeutig.
Also wenn sie es war, dann würde ich sagen, krasses Commitment zu einem Prank. Also das ganze Land irgendwie in Aufruhr zu versetzen. Da kommt da ständig irgendwelche Journalistinnen an, Geisterjäger, die ganze BBC ist shaking.
Nee, ist eine sprechende Manguste.
Ja. Und die, der gebe ich Kekse. Und manchmal singt die dann mit uns.
Aber sie ist nie da.
Und es gibt über den ganzen Fall von Jeff tatsächlich auch einen Spielfilm, noch gar nicht so alt, habe ich gesehen, unter anderem mit Minnie Driver.
Kannst du mal dann einen Trailer zu abfahren vielleicht?
Ich wollte es gerade sagen, es gibt wirklich einen Trailer und es ist keine KI diesmal. Da geht es um den einen Parapsychologen Nandorf Hodor, der in dem Haus ja gelebt hat. Kann ich dir auch mal eben zeigen, es sieht eigentlich ziemlich cool aus.
This is the strangest case I have ever encountered.
A family living in a farmhouse claim a talking mongoose lives in their barn. Creature's name is Jeff.
What do you think about that?
Ja, kann man sich mal angucken.
Ich glaube dir das nicht mehr, das ist ein echter Film.
Das ist wirklich ein echter Film. Paramount approved. Sieht ganz cool aus. Damit würde ich jetzt erstmal hier aus meinem Mangusten-Rabbit Hole rauskommen. Ich hatte da sehr viel Spaß mit und beschließe mal hier unsere Spooky Season.
Ja, dann war's das für diese Woche mit unseren Halloween-Tabs. Ich hoffe, ihr feiert schön dieses gruselige Fest. Ich weiß nicht, also ich möchte mal nächstes Jahr, ich habe es mir jetzt vorgenommen für nächstes Jahr. Ich glaube, eine Halloween-Party wird mir schon gut stehen. Ich muss es nur mal irgendwie zustande bringen. Diese Woche und dieses Jahr nicht mehr. Für uns sind diese Woche die Tabs geschlossen. Falls ihr zu Hause auch Tabs habt, die so rumliegen, gruselig oder nicht, dann schickt sie uns doch gerne entweder an toomanytabs@ndr.de.
Meine E-Mail wollte ich sagen.
Achso, dann darfst du hier unsere Socials, darfst du dann sagen, sorry.
Ja, okay.
Sorry, ey.
Ja, so heißen wir da, da könnt ihr uns auch schreiben.
Genau, und jetzt gibt's noch eine kleine Cross-Promo.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Es gibt einen neuen Podcast in der ARD-Audiothek, der heißt Wahrheit ohne Pflicht.
Wahrheit ohne Pflicht, ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negar Hamidi, habe jetzt endlich meinen eigenen Podcast. Ab sofort, jeden Mittwoch und jede Woche mit einer tollen neuen Gästin. Gibt ihr auch immerhin drei gute Gründe, warum ich einen eigenen Podcast haben sollte. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, bin ich eine Minderheit. Comedian ohne eigenen Podcast. Voll die Randgruppe. Egal. Drittens, wir sprechen hier nicht nur unterhaltsame Themen an.
Also habe ich immer noch ein BH, Körbchengröße 75B, ich habe aber Doppel-D. Und da merke ich manchmal, dass der Nippel oben rauskommt.
So klar, wenn da ein Typ kommt, der mir gefällt, wäre ich super. Aber da war es so, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, macht mein Trauma bei Take Me Out mit, weiß ich jetzt auch nicht.
Sondern sprechen auch Themen an, über die einfach viel zu wenig gesprochen wird, wie...
Ach, wenn du einen Typen hast, der ein Problem damit hast, dass du nicht im Kloster vorher gelebt hast, dann ist es wahrscheinlich für dich dann auch einfach der falsche Typ.
Ich weiß noch, wo ich auf der deutschen Schule war, hat mir eine gesagt, ja, eigentlich wäre sie hübsch, wenn sie nicht die Hexennase hätte.
Alter. Zusammen mit Promis und Nicht-Promis sprechen wir über Themen, die uns wirklich am Herzen liegen und sind dabei einfach wir selbst. Denn wir alle sind zwar mega unterschiedlich, aber wir haben eine Sache gemeinsam. Wir haben Redebedarf. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Jetzt sofort, jeden Mittwoch. Ich freue mich auf euch.
Cross-Promo. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt für diese Woche und hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder.
Tschüss!
Tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Too many tabs, too many tabs, too many tabs.